Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Um Sehnsucht dreht sich heute alles im Büchermarkt und wie man der Schwere des Lebens zu entkommen versucht. Gedankenspiele über die Sehnsucht heißt ein kleiner Essay von Felicitas Hoppe. Ich habe mich mit der Schriftstellerin darüber unterhalten. Auch zwei Romane stellen wir vor. Während Felicitas Hoppe einst auf einem Containerschiff die Welt umrundete, verbringt die Heldin im Roman von Lara Williams ihre Zeit auf einem Kreuzfahrtschiff. Denn an Land wird sie zur Alkoholikerin. Wie sehr Alkohol ein Leben bestimmen kann, erfahren wir auch im neuen Roman von Christine Koschmider. Dry heißt er. Die Autorin, Mutter dreier Kinder und erfolgreiche Literaturagentin, spricht darin von den Erfahrungen in einer Suchtklinik. Der erschütternde Lebensbericht einer beinahe 50-Jährigen. Michael Opitz hat ihn gelesen.
Als müssten zunächst die Besitzverhältnisse an der erzählten Geschichte geklärt werden, heißt es gleich zu Beginn von Christine Koschmiders Roman »Drei ist meine Geschichte«. Zu erzählen beginnt sie ihre Geschichte mit dem 9. Tag in einer Suchtklinik für Alkoholkranke. Nach diesem vorgelagerten Kapitel erhalten wir Einblick in die Biografie der Erzählerin. Das dem Roman zugrunde liegende Schema erinnert an jene Aufgabe, die sie in der Klinik lösen sollte. Ihr Therapeut hatte sie gebeten, auf einer horizontalen Achse die Ereignisse in ihrem Leben einzutragen, die für sie von Bedeutung waren. Daneben sollte sie den damit im Zusammenhang stehenden Alkoholkonsum vermerken. Doch von Unmengen an getrunkenem Alkohol ist in dem Roman zunächst nicht die Rede. Keine Alkoholexzesse, als sie in Leipzig Theaterwissenschaften studiert und selbst nach dem Tod ihres Mannes, als sie allein mit zwei Kindern zurückbleibt, versucht sie nicht, durch übermäßigen Alkoholkonsum über diesen Schicksalsschlag hinwegzukommen. Sie hat Angst, aber dass sie trinkt, wird im Roman nicht erwähnt.
Ich habe Angst, dass alle bei uns zu Hause nach dir suchen, aber finden können sie immer nur die Kinder und mich. Ich habe Angst, nicht zu genügen, wie immer. Auch diese Debatte mochtest du nicht, hast dich geweigert, als meine Legitimation herzuhalten. Ich habe ja schon einiges verstanden, aber noch nicht genug, als dass ich jetzt unbeschädigt alleine weitermachen könnte. Ich bin so wenig unbeschädigt geblieben wie du.
Durch eine Rückblende in die Kindheit wird mit dem zweiten Teil des Romans die chronologische Abfolge der Ereignisse unterbrochen. Nur scheinbar wuchs die Tochter zweier Lehrer in geordneten bürgerlichen Verhältnissen auf. Denn dass ihre Eltern tranken, der Vater zunehmend mehr, wussten sie lange Zeit gut zu verheimlichen. Eines Tages jedoch wird die Erzählerin von einem Mitschüler aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ihr Vater morgens nüchtern zum Unterricht erscheint. Von der Tochter zur Rede gestellt, gibt der Vater zu, Alkoholiker zu sein. Der Alkohol, der ansonsten aus dem Alltag kaum wegzudenken ist, wird in diesem Roman auffällig selten erwähnt. Er ist kaum präsent und dennoch der entscheidende Grund dafür, dass der dritte Teil des Romans dem Geschehen in einer Suchtklinik vorbehalten ist. Sie schafft es schließlich, vom Alkohol wegzukommen. Nach der Therapie spielt er keine Rolle mehr in ihrem Leben und auch in ihrem Roman wird ihm konsequenterweise kein Raum mehr zugestanden. Doch zuvor hat sie lange Zeit nicht akzeptiert, dass sie Alkoholikerin ist.
Die Arbeitstherapeutin lächelt, als ich mit nassen Haaren vor ihr stehe. Wir gehen zusammen die Liste mit meinen ursprünglichen Therapiezielen durch. Um Hilfe bitten. Naja, daran haben wir jetzt nicht wirklich gearbeitet, aber das liegt vielleicht daran, dass sie sich so gut selbst zu helfen wissen. Ich zucke zusammen und denke, krass, vielleicht kann ich das ja wirklich. Vielleicht kann ich mir viel besser selber helfen, als ich das je geglaubt habe. Ich kann in eine Suchtklinik gehen, wenn ich merke, dass ich Hilfe brauche.
Christine Koschmider verfügt über eine optimismusverbreitende Selbstironie. Sie besitzt außerdem eine bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Und sie versteht es, erzählerische Akzente zu setzen. Das trägt dazu bei, dass sich Dry durch eine manchmal irritierende Leichtigkeit auszeichnet. Ein Mangel des Romans aber ist, dass sich die Autorin überwiegend im Außenbereich der eigenen Lebenswirklichkeit aufhält. Sie reiht Ereignisse aneinander, ohne in die Tiefe zu gehen. Obwohl in Dry viel Persönliches zur Sprache kommt, spricht die Autorin dennoch mit verschlossenen Lippen, denn ihr aus dem Gleichgewicht geratenes Gefühlsleben blendet sie wie den Alkohol weitgehend aus. Ganz anders liest sich da Peter Wawerzineks 2014 erschienener Roman Schluckspecht, in dem der Autor bis zur Selbstentblößung von seiner Alkoholsucht erzählt. Koschmieder ist dagegen deutlich reservierter, sodass entscheidende Möglichkeiten autobiografischen Erzählens ungenutzt bleiben.
Michael Opitz über Christine Koschmieders Roman Dry, Kanon Verlag, 256 Seiten, 24 Euro. Supper Club hieß das Debüt von Lara Williams, mit dem sich die Autorin aus Manchester einen Namen machte. Es ging um die Sehnsüchte lebenshungriger Frauen. Williams zweiter Roman heißt Die Odyssee. Komfortabler allerdings als einst Odysseus fährt ihre Heldin Ingrid auf einem riesigen Kreuzfahrtschiff über die Meere, hören Sie Christoph Formweg über eine trockene Alkoholikerin auf See und eine exzessive Trinkerin an Land.
Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich. Der maliziöse Reisebericht von David Foster Wallace von seiner klarsichtigen Häme über das Treiben auf Luxuskreuzfahrtschiffen findet sich in Lara Williams' Roman »Die Odyssee« keine Spur. Auch nach 5 Jahren als uniformierter Lakai der Vergnügungsmaschinerie meint ihre Erzählerin Ingrid, dort angekommen und glücklich zu sein. Sogar der Schiffskapitän lobt ihren unermüdlichen Einsatz. Freunde hat sie auch gefunden. Mit den Geschwistern Mia und Ezra verbringt sie viel Freizeit. Oft spielen sie in wechselnden Rollen Mutter, Vater, Kind. Das tut allen gut. Aber schon hier kommt man in Stutzen. Denn die drei sind doch viel zu alt für solche Kindereien. Ab und zu fühlt sich Ingrid abends in ihrer winzigen Kabine unwohl.
Nur manchmal empfand ich dort eine klaustrophobische Enge. In diesen Momenten hatte ich schon versucht, das Bullauge zu öffnen, einmal mit einem Filzstift und einem Gummihammer und einmal mit einer Schneckengabel, die ich im Shop hatte mitgehen lassen. Ezra musste mir helfen. Ich hatte die Stiftspitze bzw. die Gabelzinken in die Ritze zwischen Fenster und Wand geschoben und Ezra schlug mit dem Hammer zu. Der Filzstift zersplitterte in meiner Hand. Die Schneckengabel verbog und der Hammer hinterließ eine Delle im Metallrahmen, der sich natürlich nicht öffnen ließ. Aber mir gefiel der Gedanke, es hätte anders kommen können.
Mit jeder Seite mehren sich solche Indizien, dass etwas bei Ingrid nicht stimmt. Für die eigentliche Dynamik in Lara Williams' Roman »Die Odyssee« sorgt dann der Wechsel von Arbeitsalltag an Bord und Urlaub an Land. Wer seine Kabine nicht verlieren will, darf nur 3-mal pro Jahr für 24 Stunden runter vom Schiff. Im Fall von Ingrid heißt das 362 Tage nüchtern, 3 Tage Vollrausch. Im Suff kommt hoch, was sie verdrängt. Die Bevormundung durch ihre Eltern, ihre gescheiterte Ehe, ihre ohne Arbeitsrahmen haltlose Sucht. Damit sorgt Lara Williams für Hochspannung. Sehr subtil vernetzt sie Ingrids Wahrnehmungen und den Rücksturz in die Vergangenheit, bis der Wutstau überhand nimmt.
Die Kellnerin und die Ehefrau beobachteten mich mit unverhohlenem Entsetzen. Glotzt nur, dachte ich. Im Kampf würde ich euch umbringen. Ich würde euch alle Glieder ausreißen. Dann ging ich los. Ich setzte einen Fuß vor den anderen. Meine Schläfen pochten. Mir war übel.
Die Odyssee entpuppt sich als verstörender Roman über eine an Bord des Schiffes trockene, völlig kontrollierte Alkoholikerin. Zum unfreiwilligen Psychologen wird Keith, der Schiffskapitän. Er lässt Ingrid in Bewerbungsgesprächen für höhere Wein jede erlebte Geschichte mehrfach erzählen. Und mit jeder neuen Version kommen neue Fakten hinzu. Trost spendet ihr Keith mit seinem Glauben an das Prinzip des Wabi-Sabi. Dass alles aus dem Nichts komme und alles im Nichts verschwinde. Dahinter verbirgt sich jedoch eine totalitäre Ideologie. Mit ihr will der Kapitän ein ausgeklügeltes System der Abhängigkeit und Unterwerfung durchsetzen, das seine Mitarbeiter zu wirtschaftlich effizienten, hörigen Sklaven abrichtet. Es ist Ingrids dritter Landgang, der alles ändert. Denn das Kreuzfahrtschiff legt in der englischen Stadt an, die sie vor 5 Jahren fluchtartig verließ.
Ich lief ziellos umher und überlegte mir, wie viel leichter mir das alles fallen würde, könnte ich etwas trinken. Der Alkohol verschaffte mir einen Zugang zu meinen Instinkten. Er legte meine Impulse frei. Durch ihn wurde eine Straße zu einem Geschenkband und ein Tag zum Event.
Wird das nun doch eine Heimkehr wie in Homers Odyssee? Wird Ingrid wie Odysseus die Geliebten ihres Ehemannes aus dem Weg räumen? In jedem Fall, sie steuert erst einmal den nächsten Pub an und betrinkt sich. Lara Williams beschreibt Ingrids Alkoholsucht knallhart und doch sinnlich. In einer genauen Sprache mit viel Gespür für Widersprüche und Ambivalenzen. Gleichsam als Mixtur aus ihrem Widerstand gegen die eigene Machtlosigkeit und der Lust an der Selbstzerstörung. Dabei operiert sie gekonnt mit wiederkehrenden, verstörenden Motiven und erzeugt so einen oft befremdlichen Erzählsog. Besonders beunruhigend sind die Bilder der Verwahrlosung, die schließlich auch den Luxusliner selbst erfasst.
Christoph Formweg über Lara Williams, Die Odyssee. Aus dem Englischen von Eva Bonnet, Atlantik Verlag, 254 Seiten, 22,90 €.
Sehnsucht heißt ein altes Lied der Tiger, das schon damals meine Mutter sang.
Weckt dieses Lied auch bei Ihnen Sehnsüchte? Nach der guten alten Zeit, nach einer verlorenen Heimat, nach Jugend und Weite des Lebens? Vielleicht hilft da doch eine Kreuzfahrt. Falls Ihnen das aber zu kostenspielig erscheint, hätte ich noch etwas anderes im Angebot. Seit heute in den Buchläden Gedankenspiele über Sehnsucht von Felicitas Hoppe. Blaue Blumen, Godot, Dauerverlobte kommen darin vor und eben dieses Lied der Sängerin Alexandra. Ich habe Felicitas Hoppe gefragt, was sie mit diesem Lied verbindet.
Als ich mich an diesen kleinen Essay machte, war sie sofort wieder präsent und dann habe ich das Lied natürlich auch nochmal gehört.
Ich fand interessant an diesem Lied, ich habe mir das dann auch nochmal vorgestellt, was das eigentlich heißt. In den 60er Jahren, wenige Jahre nach Kriegsende, entsteht eine Sehnsucht einer offensichtlich aus der Taiga vertriebenen Frau, der Mutter nämlich, der Sängerin, die sich zurücksehnt nach den Balalaika-Klängen. Ich meine, da wird ja auch noch was ganz anderes mit transportiert. Also die Sehnsucht von Heimatvertriebenen letztlich auf diesem Umweg über ein Lied, was eine russische Stimmung suggeriert.
Das ist das Faszinierende an diesem Liedgut, um es so zu sagen, dass sich am Ende das, was wirklich historisch ist, was ja auch ein politisches Thema im weitesten Sinn ist, irgendwie ablöst dann über die Jahre oder Jahrzehnte hin und übrig bleibt dann so eine merkwürdige Sehnsuchtsfolie. Denn wer kennt heute die Taiga? Ja, die Taiga ist ein Begriff wie aus dem Märchen, wie Steppe oder wie Wüste oder so. Und dann wird dieser Raum unbestimmbar und dann kann man ihn mit allem Möglichen füllen. Und dann natürlich bei dieser Stimme und dieser Musik, dann hat man diesen Sehnsuchtspool oder diesen Gefühlspool sozusagen.
Sehnsucht und Märchen, Sehnsucht und Poesie, letztlich Sehnsucht und auch Romantik hängen ja auch miteinander zusammen.
Das hängt alles miteinander zusammen und die Sehnsucht, um nochmal auf Alexandra zu kommen, hat sehr viel mit Verlust zu tun oder wenn es kein aktueller, akuter Verlust ist, so doch mit dem, dass uns etwas fehlt. Und das verbindet all diese Textsorten, also das Märchen, die Romantik, das Träumen vom Mond. Es geht immer um eine Leerstelle, um ein Defizit, auch wenn es realiter nicht vorhanden ist, das empfunden wird. Und wenn dieser Raum gefüllt würde, wäre das das Ende der Sehnsucht. Dann würden wir uns nach nichts mehr sehnen. Denn das ist der Unterschied zum Wunsch, den ich potenziell erfüllen kann. Aber die Sehnsucht geht darüber hinaus. Und erfüllte Wünsche hinterlassen ja manchmal auch ein schales Gefühl. Also ich glaube, wir hängen auch an unseren Sehnsüchten. Und wir möchten nicht, dass sich das alles erfüllt.
Sie beschreiben ja auch anhand zum Beispiel von Pilatus, dass Sehnsucht auch etwas ist, was zu tun hat mit Angst vor Verantwortung.
Ja, das ist ja irgendwie eines meiner Lieblingsthemen. Also es geht in dem Essay ja auch um die Dauerverlobten. Also es gibt Menschen, die dazu neigen, einen Zustand möglichst lange in dieser Wagenschiene zu halten. Nämlich so, dass man sagt, in dem Moment, wo es erfüllt würde, ist die Spannung raus und sie erwähnen die Verantwortung. Das klassische Beispiel ist ja die Liebe und danach die Ehe, nicht? Und dann geht das alles in den Alltag über und man hat sich's anders vorgestellt und damit wird ja dann auch geworben. Deshalb muss man ja ständig Reisen machen an Sehnsuchtsorte, um das irgendwie wieder zu reaktivieren. Aber ich glaube in der Tat, dass das Übernehmen von Verantwortung und im Alltag sich zu verorten, der Sehnsucht eigentlich zuwiderläuft und dass diese beiden Dinge miteinander konkurrieren. Auf jeden
Sie
Fall.
Verweisen in diesen kleinen Kapiteln immer wieder auf Literatur, zum Beispiel Günther de Bruyne, der in seiner Autobiografie schreibt über ein Mädchen, was er angehimmelt hat, wo sich die Sehnsucht nicht erfüllt hat und er schreibt an dieser Stelle, Sehnsüchte, die unerfüllt bleiben, können langlebig sein. Ich glaube, das ist ja das Wesen der Sehnsucht, das Langlebige und die Nichterfüllung.
Das ist absolut das Grundwesen. Also die Frage ist natürlich, wie bewerten wir das? Ist das schmerzhaft? Wird das pathologisch womöglich? Also dass ich sozusagen unter diesem Zustand leide? Oder sehe ich das eigentlich als Surplus, dass ich sage, solange ich Sehnsucht habe, bin ich am Leben, bin ich vital, da kann noch was kommen, da gibt's eine Zukunft, da ist nicht alles eingeebnet. Und ich glaube ja, dass Literatur genuin davon lebt, also von dem Nicht-Erfüllbaren. Ich als Schriftstellerin müsste ja nicht mehr schreiben. Wenn ich keine Sehnsucht hätte, ich kann mich auch nach einer Erkenntnis sehen, nach Welterkenntnis und deshalb setze ich mich hin und schreibe und spiele Modelle des Lebens durch, die ich aber nicht verwirklichen muss. Ist ja der große Vorteil am Schriftsteller-Dasein. Und da sind wir wieder bei Pilatus, denn Schriftsteller übernehmen ja auch nur in Teilen Verantwortung. Wir tun da was auf dem Papier und kommen uns ziemlich schlau dabei vor. Wenn das ins wirkliche Leben muss, sieht's anders aus.
Sie selbst haben aber vor vielen, vielen Jahren diese Reise gemacht mit dem Containerschiff. Hatte das was zu tun mit Sehnsucht nach Ferne?
Das ist interessant. Ich wollte eigentlich nie eine Weltreise machen, aber das ist eine andere Geschichte. Habe mich dann auf dieses Schiff gesetzt und ja, natürlich, das hat alles getriggert, was die Sehnsucht so in sich trägt. Ich gehe jetzt aufs Meer, da sind die Seeleute, Junge kommen bald wieder, da sind wir wieder beim Schlager. Ja, und dann die ernüchternde Erfahrung, dass diese Reise auf dem Wasser mit dem, was wir uns darunter vorstellen, überhaupt nichts zu tun hat, weil man es eben realiter tut, vom Meer träumen, von der Seefahrt. Ich muss sagen, ich habe keinen einzigen sehnsüchtigen Seemann getroffen und das war ein ganz toller Realitätscheck. Also jeder, der wissen will, was es mit der Sehnsucht auf sich hat und auch nicht auf sich hat, ja, sollte sich auf ein Schiff setzen und um die Welt fahren.
Das haben auch getan die großen Entdecker Vasco da Gama, Kolumbus, Magellan, auf die Sie auch zu sprechen kommen in Ihrem Buch, die Räume entdeckt haben, die aber auch die Ferne wahrscheinlich gar nicht im Auge hatten in dem Augenblick, als sie in See gestochen sind.
Ja, das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat beim Schreiben an diesem Essay, dass ich plötzlich dachte, diejenigen, die dann realiter aufbrechen, die ja auch im Auftrag anderer handeln, hatten die Sehnsucht? Das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt, denn ich glaube, die waren realpolitisch unterwegs. Das waren Machtmenschen. Und ich glaube, dass unsere Vorstellung von Sehnsucht auch zum Teil an dem, was wirklich realpolitisch passiert, komplett vorbeigeht. Also auch eher zum etwas Süßlichen, Verkitschten neigt. Und ich glaube, das waren ganz, ganz harte Macher, diese Entdecker. Und die Vorstellung, dass Kolumbus dann abends an der Reling steht und sagt, ach, ist das schön hier oder schaut mal, da ist die Ferne. Die werden schon etwas empfunden haben, aber das ist sehr spekulativ.
Wie würden Sie denn Sehnsucht als Lebensgefühl beschreiben?
Die Sehnsucht ist ja immer da und in unterschiedlichen Formaten. Jeder kennt sie, jeder hat sie, fast niemand kann sie definieren. Sie ist a priori schon deshalb produktiv, weil sie Spannung erzeugt. Die Sehnsucht ist ja keine Gleichung, sondern wie ich vorhin sagte, also ist da eine Leerstelle, ein ungesättigter Rest und aus dem entsteht im physischen Sinne Spannung. Und das heißt, diese Sehnsucht als Energiemotor, als Batterie zu betrachten, das finde ich gut. Also man sollte es nicht übertreiben, aber ich finde, man sollte sich nicht nur etwas Konkretes wünschen, wie ich gehe nachher ein Eis essen, sondern die Sehnsucht im Sinne einer Vision, einer Möglichkeit, einer Utopie. Wir können uns ja auch nach einer besseren Welt sehnen. Und diese Spannung ist etwas, was uns Kraft verleiht. Und ich glaube, wenn wir keine Sehnsucht mehr haben, ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass unser Leben kurz vor Schluss ist.
Felicitas Hoppe, Gedankenspiel über die Sehnsucht. Droschel Verlag, 43 Seiten, 10 Euro. Nach den Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.